Guten Morgen, meine Damen und Herren, in relativ intimer Runde. Sie haben irgendeine OC-Klausur gehabt oder kommt noch? Gestern. Wie ist es gelaufen? Bei Tino Wittmann. Und hat er versucht, Sie so richtig reinzureißen? Okay. Und alle anderen sind jetzt so erschöpft, dass Sie es heute Morgen nicht geschafft haben. Ach, und Sie hatten auch noch ein Fest, ne? Ja, okay, verstehe. Gut, dann freut es mich umso mehr, dass Sie da sind. Ich würde gerne mit einer Wiederholung anfangen. Ich muss natürlich noch fragen, wie war es mit Klaus Bold? Ich habe das Streaming noch nicht gesehen. Waren Sie soweit zufrieden? Sehr gut. Jetzt also müssen Sie ein bisschen umswitchen, weg von Molekülorbitalen, wieder zurück zur Spektroskopie. Und ich erzähle Ihnen kurz, was es damit auf sich hat. Also Kapitel 4 Spektroskopie, unter Kapitel 15 Grundlagen. Wir haben, wenn wir uns ein Molekül angucken, die Möglichkeit, die Energieeigenwerte für dieses Molekül auszurechnen. Dafür haben wir jetzt ein halbes Semester lang Quantenchemie gemacht, dass Sie zum Beispiel ausrechnen können, wie sind die Energieniveaus der Schwingung oder der Rotation oder der elektronischen Anregung. Und ohne das jetzt irgendwie beschränken zu wollen, sind es einfach diese Energieniveaus E1, E2, E3, E4. Und in der Spektroskopie stellen Sie jetzt fest, wie Photonen mit dem Molekül wechselwirken und sind daran interessiert, herauszufinden, wann Photonen absorbiert werden. Und das werden Sie dann, wenn Sie mit dem Photon eine Energie H mal μ zur Verfügung stellen, die gerade diesem Energieunterschied hier entspricht. Und je nachdem, welche Energieniveaus Sie jetzt anschauen, brauchen Sie unterschiedliche Photonen dazu. Da war hier nochmal dieses elektromagnetische Spektrum gezeigt. Da sehen Sie, das geht irgendwie von Radiowellen sehr langwellig, sehr niederenergetisch, bis hin zur Gammastrahlung, sehr kurzwellig, sehr hochenergetisch. Und für die Spektroskopie sind wichtig Radiowellen. Damit können Sie Kernspins in einem äußeren Magnetfeld switchen. Das ist NMR-Spektroskopie, Kernspinresonanzspektroskopie. Mikrowellen braucht man für Rotationsspektroskopie, wenn Sie Molekülrotationen anregen wollen, oder auch für Elektronenspinresonanzspektroskopie, bei der Sie die Spins der Elektronen im äußeren Magnetfeld flippen wollen. Dann haben wir Infrarotstrahlung, damit können Sie Molekülschwingungen anregen. Wir haben sichtbares Licht und UV-Strahlung, damit können Sie elektronische Übergänge anregen. Wichtig für die Anregung von Übergängen ist jeweils auch noch, wie die Niveaus vor der Wechselwirkung besetzt sind. Das ist angegeben durch Besetzungszahlen N1, N2, N3, N4 und so weiter. Und im thermischen Gleichgewicht sind diese Niveaus besetzt gemäß der Boltzmann-Verteilung. Das ist ein Vorgriff auf Ihre physikalische Chemie 2 für Life Science. Da werden Sie diese Beziehung hier ableiten, in der nämlich drinsteht, wenn Sie vergleichen, wie stark ist dieses Energieniveau E2 populiert im Vergleich zu der Population des Energieniveaus E1 hier, dann hängt es von zwei Größen ab, nämlich einmal davon, wie groß dieser Energieunterschied Delta E zwischen diesen beiden Niveaus ist und wie hoch die Temperatur ist. Was Sie im Prinzip machen, ist, Sie vergleichen den Energieunterschied mit der thermischen Energie, die dazu führt, dass Sie höher liegende Niveaus anregen. Ist Delta E viel größer als KT, dann geht E hoch minus was sehr Großes gegen was sehr Kleines. Oder, ich sage es nochmal neu, wenn Delta E größer ist als KT, ist das obere Niveau praktisch nicht besetzt. Ist Delta E viel kleiner als KT, geht dieser Ausdruck hier gegen 1, das heißt, die beiden Niveaus sind gleich besetzt. Beispiele haben Sie ausgerechnet auf dem Übungsblatt, zum Beispiel in der Schwingungsspektroskopie, wenn Sie sich Schwingungsübergänge angucken, sind typische Schwingungswellenzahlen, weiß nicht, sowas wie 2000 pro Zentimeter, und das ist viel größer als KT, und deswegen können Sie in der Schwingungsspektroskopie davon ausgehen, dass nur der Grundzustand besetzt ist. in der Kernspinresonanzspektroskopie, um dem Michael Kovermann, unserem Experten für NMR, gleich nochmal eins mitzugeben, sieht die Sache ganz anders aus. Da ist Delta E viel kleiner als KT. Das heißt, die beiden Niveaus sind praktisch gleich besetzt und deswegen ist NMR so eine wahnsinnig unsensitive Methode. Dann hatten wir uns im Kapitel 16 Schwingungsspektroskopie angeguckt. Sie können ohne irgendwie umdenken zu müssen sofort sagen, das sind diese Schwingungsenergieniveaus. Und jetzt wollen Sie wissen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Übergänge von einem Niveau in irgendein anderes Niveau bekommen. Und dazu brauchen Sie eine quantenmechanische Größe, das sogenannte Übergangsdipolmoment. Die Definition für das Übergangsdipolmoment steht einfach hier. Und was Sie sich merken können, ist, wenn dieses Übergangsdipolmoment 0 ist, dann findet der Übergang von Niveau N nach Niveau M nicht statt. Gut, dieses Übergangsdipolmoment haben wir mal ausgerechnet für die Schwingungsspektroskopie mit zwei Überlegungen. Die eine Überlegung war, das Ausgangsniveau für diesen Übergang der Schwingungsspektroskopie ist nicht mehr N, sondern 0. Wir starten also vom Niveau 0. Dann sollte ich meine Skizze vielleicht noch ergänzen. Wir haben offensichtlich auch ein Energieniveau E0 mit einer Besetzungszahl N0. Und wir starten in der Schwingungsspektroskopie bei 0, weil Delta E viel größer als KT ist und deswegen nach Boltzmann nur der Grundzustand besetzt ist. Das war die eine Überlegung. Die andere Überlegung war, wir müssen jetzt für diese Wellenfunktion Psi M und Psi N die Wellenfunktion des harmonischen Oszillators einsetzen. Warum des harmonischen Oszillators? Weil wir sagen, dass wir die Molekülschwingung durch ein parabelförmiges Potential annähern und dann machen wir diese harmonische Näherung und dann können wir einsetzen die Eigenfunktion des harmonischen Oszillators mit hermitischen Polynom 0, hermitischen Polynom n und noch irgendeine E-Funktion. Außerdem haben wir das μx, das ist das Dipolmoment des Moleküls in x-Richtung, aufgesplittet in ein permanentes Dipolmoment, μ0x, und ein dynamisches Dipolmoment, dμx nach dx an der Gleichgewichtslage. Und wenn man jetzt diese zwei letzten Zeilen noch ein bisschen anguckt, dann war das Ergebnis, dass die erste Zeile 0 ist, weil sie hier zwei orthogonale Eigenfunktionen miteinander multiplizieren, drüber integrieren, das gibt immer 0. Das ist hier unten nicht so, weil hier noch dieses kleine unverfängliche x steht, was dafür sorgt, dass der Integrand eben anders ist. Hier unten finden wir, dass dieses Integral nur dann ungleich 0 ist, wenn m gleich 1 ist. Das war wichtig. Das heißt, wir finden in der Schwingungsspektroskopie nur Übergänge von 0 nach 1, aber nicht zum Beispiel von 0 nach 2 oder von 0 nach 3. Kleine Einschränkung, wir haben hier die Näherung gemacht, dass wir ein harmonisches Potential haben. Wenn Sie mit dem echten Potential arbeiten, dann finden Sie auch eine kleine Wahrscheinlichkeit für Übergänge nach m gleich 2, m gleich 3 und so weiter. Aber in der harmonischen Näherung nur Übergänge nach m gleich 1 und Sie sehen, dass diese Übergänge nur dann stattfinden, wenn das dynamische Dipolmoment ungleich 0 ist, das heißt, wenn sich das Dipolmoment des Moleküls ändert mit der Auslenkung. Sie erinnern sich an ein paar Beispiele von zum Beispiel CO2, wo wir eine symmetrische Streckschwingung gesehen hatten, bei der dμx nach dx 0 ist, deswegen absorbiert es nicht im Infraroten, aber eine antisymmetrische Streckschwingung schon. Ja, ich glaube, das war das, was ich wichtig fand zur Spektroskopie bisher. Und der Plan für heute wäre, dass wir im Kapitel 17 über elektronische Spektroskopie und Fluoreszenz sprechen. Aber vorher hätten Sie noch die Gelegenheit, irgendwelche Fragen loszuwerden. Die Frage war, was ist dieses μ0x? Und das ist der erste Teil der Taylor-Reihenentwicklung von dem μ von x. Also vielleicht schreibe ich das nochmal ausführlicher hin. Und zwar haben wir ein μ, das ist das Dipolmoment des Moleküls, und dieses μ hängt davon ab, wie stark das Molekül ausgelenkt ist. Also μx hängt von X ab. Das sehen Sie sofort bei einem heteroatomaren Molekül, wenn Sie Partialladung haben auf Atom A und auf Atom B, dann hängt es in dem Moment davon ab, wie weit die voneinander ausgelenkt sind. Deswegen μ x von x. Die Funktion, die dahinter steckt, kennen wir nicht und deswegen machen wir eine Taylor-Reihenentwicklung, die sagt, wir haben einmal μ0x, das ist das Dipolmoment in der Gleichgewichtslage, und dann machen wir diese Entwicklung und sagen, das ist plus x mal d μx nach dx an der Stelle x gleich xe, also der Gleichgewichtslage. Und das ist dieses dynamische Dipolmoment. Und dann kommen natürlich noch weitere Terme, die wir vernachlässigen. Haben Sie weitere Fragen? Vielleicht kann ich mich mal erkundigen, wie sieht es denn so generell in den Übungen aus? Sind Sie da dabei? Funktioniert? Okay. Es gibt sogar einen Daumen hoch, das ist sehr schön. Gut. Ja, dann glaube ich, können wir weitermachen mit Kapitel 17, der elektronischen Spektroskopie. Elektronische Spektroskopie kennen Sie vielleicht als UV-Wiss-Spektroskopie. Das heißt, wir reden hier von einer Anregung mit UV-Licht oder mit sichtbarem Licht. Und das ist eine ziemliche Standardmethode, um zu identifizieren, was Sie in der Lösung haben, bei der Sie was synthetisiert haben. Also der Name sagt eigentlich, was passiert. Ja? Sie nehmen Photonen, die wechselwirken mit den Molekülen, regen dazu die Moleküle in höher liegende elektronische Niveaus an. Photonen werden absorbiert und daraus kann man auf die elektronische Struktur schließen. Wir werden uns im Folgenden auf zwei atomare Moleküle zunächst beschränken. Und für diese zwei atomaren Moleküle haben Sie bei Klaus Bold Molekülorbitale kennengelernt. Ich habe dem Klaus Bold gesagt, er soll mit Ihnen nicht die Termsymbole besprechen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie nicht wissen, was Triplet Sigma G minus heißt. Das ist aber auch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass Sie erkennen, dass es zum Beispiel in grün hier einen elektronischen Grundzustand gibt, in blau einen elektronisch angeregten Zustand, in einem höheren Molekülorbital und so weiter. Und wir sprechen außerdem immer davon, dass Sie viele Elektronen haben, die haben Sie in Ihren Molekülorbitalen von unten aufgefüllt. Und wir gucken uns jetzt sozusagen das Elektron im höchsten besetzten Molekülorbital an. Das wäre dieses grüne und regen dieses Elektron dann in höher liegende Molekülorbitale an. Was Sie in dieser Abbildung auch noch sehen, ist das Potenzial in Abhängigkeit von der Bindungslänge. Wenn Sie nur die grüne Kurve angucken, kennen Sie das längst. Ja? Das ist einfach das Ergebnis der quantenmechanischen Rechnung, bei der Sie überlegen, wie hängt die Energie davon ab, wie mein Kern-Kernabstand ist. Und Sie wissen, im Minimum hier wäre also irgendwo die Gleichgewichtslage. Und wenn ich das Molekül jetzt auseinanderziehe, dann steigt die Energie an. Hier habe ich es irgendwo dissoziiert. Wenn ich das Molekül zusammendrücke, wird es immer schwieriger, weil Sie die Kerne nicht ineinander drücken können. Und dann können Sie, wenn Sie möchten, eine harmonische Oszillatornäherung machen für diesen Bereich hier unten und bekommen dann Energieniveaus, auch diesen andeutungsweise eingezeichnet. Hier sehen Sie diese grüne horizontale Linie, das wäre der Schwingungsgrundzustand, hier der erste angeregte Schwingungszustand und so weiter. Was also in diesem Bild verknüpft ist, und das ist wirklich ein bisschen tricky, sind sowohl die elektronischen Anregungen von zum Beispiel grün nach blau, als auch die Schwingungsanregungen innerhalb des gleichen elektronischen Zustands, zum Beispiel von grün Schwingungsgrundzustand zu grün erster angeregter Schwingungszustand. Wenn wir von Besetzungswahrscheinlichkeiten sprechen, hatte ich Ihnen gerade versucht zu erklären, dass für die Schwingungsspektroskopie der Unterschied Delta E zwischen dem Schwingungsgrundzustand und dem schwingungsangeregten Zustand, dass dieser Energieunterschied hier viel größer ist als KT. Deswegen starten Sie immer im Schwingungsgrundzustand. Was Sie auch sehen ist, dass die elektronischen Anregungen energetisch noch größere Differenzen aufweisen. Das heißt, Sie können von Boltzmann her auf jeden Fall davon ausgehen, dass sich Ihr Molekül im elektronischen Grundzustand, also hier im Grünen, befindet, weil die thermische Energie nicht ausreicht, im Gleichgewicht auch höhere liegende energetische Niveaus besetzt zu haben. Was Sie außerdem sehen ist, dass mit Anregung in höhere elektronische Niveaus die Bindungslänge variiert. Also wir können zum Beispiel mal gelb und grün vergleichen. Dann sehen Sie, wäre die Bindungslänge in der Gleichgewichtslage für grün irgendwo hier, für den gelben Zustand aber hier nach rechts gerutscht. Also Sie würden sehen, dass die Bindungslänge bei elektronischer Anregung im Allgemeinen zunimmt. Was Sie außerdem noch sehen ist, dass die Potenziale flacher und weicher werden. Also Sie sehen, Sie brauchen für die Dissoziation des Moleküls in diesem elektronisch angeregten Zustand nur noch sehr, sehr wenig Energie, bis hierhin nämlich, während Sie im elektronischen Grundzustand für die Dissoziation des Moleküls ziemlich viel Energie brauchen. Ich glaube, das wird deutlich. Jetzt hatten Sie sich ja gewünscht, dass ich ein bisschen was aufschreibe, damit Sie was haben, was Sie mitschreiben können. Also gucken wir mal, ob mir irgendwas einfällt. Ich würde hier schreiben, zunächst zwei atomare Moleküle. Beachte auch Schwingungsanregungen. Ich sage gleich noch mehr dazu. Und mit elektronischer Anregung, ich schreibe auf elektronische Anregung, Doppelpunkt, Bindungslängen länger und Bindungsenergie niedriger. Gut. Jetzt würde man gerne wissen, wie sieht denn so ein UV-Vis-Absorptionsspektrum aus? Und das sieht so aus. Ich bin mir sicher, Sie starren alle jetzt hier auf diesen kleinen Inset. Hier sehen Sie jetzt aufgetragen die Frequenz der Photonen im UV-Vis-Bereich, die dann absorbiert werden. Und da sehen Sie, das Spektrum sieht interessant aus, da gibt es mehrere Linien. Und wir müssen jetzt überlegen, wo kommen diese mehreren Linien her. Und das ist uns schon ein bisschen abgenommen, weil hier oben drüber stehen schon Übergänge, da steht sowas wie 0, 0, 0, 1, 0, 2 und so weiter. Die Idee ist, dass wir ausgehend von einem gelben elektronischen Grundzustand in einen roten angeregten elektronischen Zustand gehen. Sie sehen auch, die Bindungslänge wird länger, also die rote Kurve ist im Vergleich zur gelben Kurve ein bisschen nach rechts verschoben. Und was kann man sehen? Die Übergänge starten im Schwingungsgrundzustand. Warum ist Ihnen klar? Boltzmann-Verteilung. Der erste angeregte Zustand ist im Wesentlichen nicht populiert. Und jetzt können Sie anregen, von diesem Schwingungsgrundzustand, des elektronischen Grundzustands, in zum Beispiel den Schwingungsgrundzustand des angeregten elektronischen Zustands, das wäre der Übergang, den man als 0,0 bezeichnet. Sie können anregen, vom Schwingungsgrundzustand des elektronischen Grundzustands in den elektronisch angeregten Zustand, aber den angeregten, den ersten angeregten Schwingungszustand, das wäre der Übergang 0,1. oder in den zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten Schwingungszustand des angeregten elektronischen Zustandes. Und so sieht dann das entsprechende Absorptionsspektrum aus. Jetzt sehen Sie, dass die Intensitäten dieser Übergänge unterschiedlich groß ist. Also Sie sehen, der Übergang von 0,0 ist relativ unwahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich ist der Übergang von 0 nach 4. Wenn Sie sich dafür interessieren, und davon gehe ich jetzt aus, warum es so ist, dann können Sie wieder das Übergangs-Dipolmoment heranziehen, was ja eine quantenmechanische Größe ist, die beschreibt, wie wahrscheinlich ein Übergang von einem Zustand in den anderen ist. Und an der Stelle würde ich jetzt weitermachen, aber vielleicht haben Sie zwischendurch noch eine Frage. Die Frage war, wie kann man sich vorstellen, dass es im Grundzustand noch mehrere Energieniveaus gibt? Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Formulierung. Was ich versucht hatte zu erklären ist, dass wir einen elektronischen Grundzustand haben, der hat jetzt mehrere, also das wäre gelb, das ist der elektronische Grundzustand und dieser hat jetzt verschiedene Schwingungsanregungen. Das versuche ich nochmal zu erklären. Sie haben ein zweiatomares Molekül mit vielen Elektronen. Diese Elektronen verteilen Sie jetzt auf die Molekülorbitale. Damit ist der elektronische Zustand festgelegt. Die Elektronen bleiben in diesen Orbitalen. Und jetzt kann dieses Molekül Schwingungen ausführen. Also das wäre irgendwie so eine Bewegung. Das können wir beschreiben durch eine Änderung des Kern-Kern-Abstands. Und das wird beschrieben durch diesen Potentialverlauf, den Sie hier in Gelb sehen. Hier. Der sagt eben, hier ist die Ruhelage, hier ist der Kern-Kern-Abstand energetisch am günstigsten. Wenn ich ihn ausdehne, wird die Energie größer. Wenn ich ihn zusammenstauche, wird die Energie größer. Und diese Schwingungen, die Sie so beschreiben können, die können Sie jetzt wieder quantenmechanisch beschreiben mit dem Modell des harmonischen Oszillators. Und diese Schwingung kann jetzt verschiedene Energien haben. Und das sind die Energieniveaus, die hier in Gelb eingezeichnet sind. Dieses dritte Schwingungsenergieniveau beschreibt eben eine Schwingung dieser Kerne, irgendwie so, aber die Elektronen sind immer noch in den gleichen Molekülorbitalen. Und das meine ich, wenn ich von einem Grundzustand, einem elektronischen Grundzustand spreche, also die Elektronen füllen die Molekülorbitale auf, wie sie es gehört, und dann rege ich Schwingungen an. Im Unterschied zu, jetzt nehme ich ein Elektron und rege das in ein höheres Molekülorbital an, jetzt ändert sich der elektronische Zustand. Das ist dann die rote Kurve. Und natürlich kann jetzt auch das Molekül in diesem elektronisch angeregten Zustand dieser Schwingungen ausführen. Das sind dann die verschiedenen horizontalen Linien in der roten Kurve. Vielleicht kann ich noch eine Frage stellen. Diese Energieniveaus hier in Gelb für die Schwingung, das sind ja irgendwie keine horizontalen Linien, sondern das ist irgendwie hier so sowas Ähnliches wie eine Sinus-Halbwelle. Hier ist es was Ähnliches wie zwei Sinus-Halbwellen. Was ist denn da gezeichnet? Ist Ihnen das klar? Also, entweder ist es Ihnen nicht klar oder ist es Ihnen zu trivial. Das sind die Schwingungswellenfunktionen, also die Eigenfunktionen zum harmonischen Oszillator. Das sind diese hermitischen Polynome, die hier irgendwo auftauchten. H0 mal e hoch minus Alpha x Quadrat halbe wäre gerade diese Funktion hier unten. Das wären die Eigenfunktionen zum harmonischen Oszillator. Gut, jetzt war die Idee, dass wir das Übergangs-Dipolmoment ausrechnen für die verschiedenen Übergänge. Und was wir dazu brauchen, sind Wellenfunktionen. Und die Wellenfunktionen hier sind jetzt, die sind kompliziert. Ich schreibe die eben mal auf. Die Wellenfunktion Psi, die das Molekül beschreibt, hängt jetzt ab von den ganzen Koordinaten der Elektronen. Also R1, R2 und so weiter bis zum Elektron N. Und hängt ab von den ganzen Kernkoordinaten, die ich als Groß R1, Groß R2 und so weiter bis Groß Rm bezeichnen möchte. Das ist also eine Wellenfunktion in einem sehr hochdimensionalen Raum. Da ist aber, steckt nichts so Geheimnisvolles dahinter. Ich sage Ihnen nochmal, wie Sie das verdeutlichen können. Nehmen wir erstmal an, wir haben ein Zweiteilchenproblem. Dann hatte ich Ihnen schon mehrfach die Pantomime vorgeführt. Die Wellenfunktion muss einen Wert geben für die Bedingung, dass Teilchen 1 hier und Teilchen 2 dort ist. Das ist jetzt diese Situation. Mit den beiden Teilchen ist jetzt durch 6 Koordinaten beschrieben. 3 für diese Hand, 3 für diese Hand. Und jetzt kriegen Sie dafür einen Wert der Wellenfunktion, quadrieren den und wissen dann, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Teilchen 1 hier und Teilchen 2 dort finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Teilchen 1 hier, aber Teilchen 2 dort finden, wird durch den quadrierten Wert der Wellenfunktion für diese 6 Koordinaten beschrieben. Und so weiter. Und jetzt verallgemeinern Sie das auf viele Teilchen. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass Elektron 1 am Ort R1, Elektron 2 am Ort R2 und so weiter bis Kern M am Ort Rm ist. Dafür gibt Psi einen Wert. Ich kann Psi quadrieren und dann weiß ich, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, die Teilchen in der und der Konstellation zu finden. Aber es bedeutet eben, dass wir eine Wellenfunktion in einem sehr hochdimensionalen Raum haben. Um hiermit elegant weiterrechnen zu können, verwenden wir die Born-Oppenheimer-Näherung. Die Born-Oppenheimer-Näherung sagt, dass die Bewegung der Kerne auf einer ganz anderen Zeitskala stattfindet als die Bewegung der Elektronen. Ich glaube, ich hatte schon mal mich mit dem Beispiel der Mücken, die um einen Kopf surren, bemüht, ja, dass die Elektronen immer schon an der richtigen Stelle sind, egal wo der Kern hinhüpft. In Formelsprache heißt das, ich würde gerne diese Wellenfunktion beschreiben als psi-elektronisch. Die hängt ab von den Elektronenkoordinaten R1, R2 und so weiter bis Rn und gilt für festgehaltene Kernkoordinaten, die ich R1 fest, R2 fest und so weiter bis Rm fest nennen möchte. Und das multipliziere ich jetzt mit einer Wellenfunktion für die Kerne. Die Wellenfunktion für die Kerne entspricht praktisch der Wellenfunktion für die Molekülschwingung. Deswegen nenne ich es Phi-Schwingung. Und diese Wellenfunktion hängt nur ab von den Koordinaten der Kerne R1, R2 und so weiter bis Rm. Jetzt schreibe ich als nächstes das Dipolmoment auf, μ Fi. F und I steht für Initial und Final, also Ausgangszustand, Endzustand. Und Sie können sich nochmal fragen, warum macht man das? Man macht das deswegen, weil wir verstehen möchten, wie so das UV-Wiss-Spektrum so aussieht. Nochmal, die Positionen dieser Peaks auf der Frequenzachse, die könnten Sie jetzt schon ausrechnen, weil die sich dadurch ergeben, dass Sie sagen, Sie starten im elektronischen Grundzustand und auch im Schwingungsgrundzustand. Boltzmann! Und hier oben landen Sie jetzt auf den verschiedenen Schwingungsniveaus. Und deswegen können Sie hier verschiedene Übergänge einzeichnen, 0,0, 0,1, 0,2, die Ihnen dieses Muster ergeben. Was Sie aber noch nicht wissen, ist, warum der Übergang 0,0 unwahrscheinlich ist, dass der Übergang 0,4. Und um das rauszufinden, können Sie das Übergangsdepotment aufschreiben, μ von Initial State to Final State, und können sehen, ob das Übergangsdepotment groß oder klein ist. Ist es groß, ist der Übergang wahrscheinlich, ist es klein, ist er unwahrscheinlich. Ich setze jetzt einfach hier die Definition ein. Das ist Psi F Stern. Und das ist natürlich jetzt abhängig von R1, R2 und so weiter bis Rn, R1 bis Rm. Dann haben wir den Dipolmomentoperator μ Dach. Für die elektronische Anregung ist der gegeben als minus E Summe über I gleich 1 bis N Ri. Das sind also die elektronischen Koordinaten. Und jetzt brauche ich noch Psi I von R1 bis Rn und Groß R1 bis Groß Rm. Und jetzt muss ich noch über diese ganzen Koordinaten integrieren. Da schreibe ich einfach d tau hin. Um jetzt ein bisschen weiterrechnen zu können, ahnen Sie schon, was auf uns zukommt. Ich möchte jetzt gerne die Wellenfunktionen Psi f und Psi i ersetzen im Sinne der Born-Oppenheimer-Näherung durch das Produkt einer elektronischen und einer Schwingungswellenfunktion. Das kann ich mal machen. Da kommt raus Integral über Phi F Schwingung Stern. Diese Funktion hängt nur von den Kernkoordinaten ab. Phi-I-Schwingung in Abhängigkeit von den Kernkoordinaten R1 bis Rm, d-tau. Sie sehen, das habe ich jetzt nach vorne gezogen. Das konnte ich deswegen machen, weil das μ, der Dipolmomentoperator, nur auf die Kernkoordinaten, nur auf die Elektronenkoordinaten, also auf die kleinen R's wirkt, in der Schwingungswellenfunktion aber nur die Kernkoordinaten stehen. Ich schreibe mal weiter. Das muss ich jetzt noch multiplizieren mit dem Integral Psi F elektronisch Stern von R1 bis Rm fest. Dipolmomentoperator μ mal Psi I elektronisch von R1 bis Rm fest d tau. Also nochmal, was ist passiert? Wir haben die Definition für das Übergangsdipolmoment eingesetzt, haben einen Dipolmomentoperator, der nur auf die elektronischen Koordinaten wirkt, und haben dann die Born-Oppenheimer-Näherung verwendet, indem wir die Wellenfunktion Psi ersetzen durch ein Produkt aus einer rein elektronischen Wellenfunktion und einer Schwingungswellenfunktion mit den Kernkoordinaten. Da der Dipolmomentoperator μ nicht auf die Kernkoordinaten wirkt, kann ich die Integrale auseinanderziehen und bekomme hier vorne ein Integral mit den Kernkoordinaten und hier hinten ein Integral für die elektronische Funktion. Jetzt stürzen wir uns auf dieses vordere Integral. Auf dieses hier nämlich. Das können Sie auch schon interpretieren. Dieses Integral ist sowas wie ein Überlappintegral für die Schwingungswellenfunktion. Also, Sie sehen das, wenn ich es Ihnen erkläre, glaube ich, sofort. Wir haben eine Schwingungswellenfunktion phi i und eine Schwingungswellenfunktion phi f. Oh, lassen Sie mich Ihnen kurz noch zeigen, welche das überhaupt sind. Die kennen Sie natürlich. Also, ich gehe nochmal 5 Schritte zurück. Wir wollen gerne wissen, wie wahrscheinlich ist der Übergang zum Beispiel von 0, 0 oder der Übergang von 0 nach 4. Und dazu nehme ich die Wellenfunktion des Ausgangszustands und die Wellenfunktion des Endzustands. Und hier eingetragen in Gelb und Rot sind genau diese Schwingungswellenfunktionen, phi i und phi f. Also das heißt, für das Übergangstiefmoment μ 0,4 muss ich für den Ausgangsschwingungszustand die Schwingungswellenfunktion 0 einsetzen, diese gelbe Kurve hier, und für phi 4 dann zum Beispiel hier 0, 1, 2, 3, diese hier. Und dann kann ich dieses Integral auswerten und dieses Integral ist nichts anderes als das Überlappintegral dieser Funktion. Das habe ich Ihnen schon mal erklärt, ich mache es aber gern nochmal. Hier multiplizieren Sie die beiden Funktionen miteinander. Ich mache die Skizze und Sie wissen sofort, wovon ich rede. Nehmen wir an, wir haben einmal die Funktion, die so aussieht, und einmal die Funktion, die so aussieht. Sie sehen, wenn Sie weiß mit rot multiplizieren, kommt 0 raus an jeder Stelle. Hier hätte zwar weißen Wert, aber dafür ist rot 0. Hier hätte roten Wert, dafür ist weiß 0. Das heißt, der Integrant ist an jeder Stelle 0. Das heißt, wenn Sie darüber integrieren, also wenn Sie über das Produkt von weiß und rot integrieren, kommt 0 raus. Wenn die beiden aber einen Überlapp haben, auch diese Skizze liefere ich Ihnen, dann gibt es eben hier einen Bereich, in dem das Produkt der beiden Funktionen ungleich 0 ist, darüber integrieren Sie und dann kriegen Sie einen Wert raus. Deswegen ist das hier das Überlappintegral für diese beiden Funktionen. Und dementsprechend ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit einer solchen elektronischen Anregung gegeben durch s Quadrat. Und s ist der sogenannte Frank-Conton-Faktor. Und das ist dann das Betragsquadrat von diesem Integral phi f Stern Schwingung phi i Schwingung d tau. Und nochmal, Sie sehen, die Übergangswahrscheinlichkeit ist dann groß, wenn der Frank-Conton-Faktor groß ist, wenn also der Überlapp groß ist. Ich zeige Ihnen 2 Beispiele. Können Sie sehen, dass der Überlapp dieser kleinen gelben Schwingungswellenfunktion hier unten mit der kleinen roten Schwingungswellenfunktion hier oben, dass der ziemlich klein ist? Das liegt daran, dass sozusagen das gelbe Maximum deutlich nach links verschoben ist zu diesem roten Maximum. Also Sie müssten jetzt im Kopf sozusagen diese gelbe Funktion hier unten neben diese rote Funktion hier oben malen und hätten dann im Wesentlichen diese Situation hier. Verstehen Sie, was ich meine? Gut. Und wenn Sie das machen, dann ist der Frank-Conton-Faktor wegen des geringen Überlapps klein und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für den Übergang klein. Um, Ganz anders sieht es aus beim Übergang von 0 nach 4. 0, 1, 2, 3, 4. Denn hier trifft dieses Maximum der gelben Wellenfunktion auf das Maximum dieser roten Wellenfunktion hier. Dann ist der Frank-Conton-Faktor groß, weil der Überlapp groß ist. Und dann ist die Übergangswahrscheinlichkeit von 0 nach 4 auch groß. Okay, das ist das Frank-Conton-Prinzip. Wenn Sie keine Frage haben, habe ich noch eine. Und zwar ist ja der Übergang von diesem elektronischen Grundzustand in Gelb zum elektronisch angeregten Zustand in Rot durch diesen schwarzen Pfeil hier symbolisiert. Und dieser schwarze Pfeil geht senkrecht nach oben. Und deswegen ist auch der Übergang 0,4 von Maximum zu Maximum der Schwingungswellenfunktion groß und die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber könnte man diesen schwarzen Pfeil nicht irgendwie so ein bisschen schräg einzeichnen, dass man von diesem Maximum zum Beispiel zu diesem Maximum hier kommt? Oder anders gesagt, warum darf der schwarze Pfeil nur senkrecht gezeichnet werden? Eine Wahnsinnsfrage. Die Antwort darauf ist, dass wir nach der Born-Oppenheimer-Näherung sagen, die elektronische Bewegung findet auf einer viel schnelleren Zeitskala statt als die der Kerne. Und deswegen haben wir bei einer elektronischen Anregung, bei der wir ein Elektron von einem Molekülorbital in ein höheres Molekülorbital hieven, keine Änderung des Kern-Kern-Abstands. Und hier auf der X-Achse ist ja gerade der Kern-Kern-Abstand aufgetragen. Und deswegen kann der Übergang nur senkrecht erfolgen bei gleichbleibendem Kern-Kern-Abstand. Ja, bitte. Ich fasse die Frage nochmal für unsere lieben Zuschauer an den Schirmen zu Hause zusammen. Die Frage war, wir hatten doch gerade gesehen, dass nur Übergänge von einem Energie zum direkt darauffolgenden Energieniveau möglich waren. Und jetzt wird plötzlich behauptet, dass wir ganz viele Energieniveaus überspringen. Das war, glaube ich, die Frage. Was ist der Hintergrund? Und der Hintergrund ist die unterschiedliche Art der Anregung. Also diese Auswahlregel, wie man sagt, Delta M gleich 1, die galt für die Schwingungsspektroskopie, wo wir mit Infrarotlicht von einem Schwingungsniveau ins nächste Schwingungsniveau angeregt haben. Und da hatten wir gesehen, als wir das Übergangsdipolmoment betrachtet haben, dass Delta M gleich 1 sein muss. Das würde Übergängen entsprechen von hier nach hier. Mit anderen Worten, was Sie nicht erzielen könnten, wäre, wenn Sie Infrarotstrahlung absorbieren, einen Übergang von zum Beispiel Schwingungsgrundzustand zum 1, 2, dritten angeregten Schwingungszustand. Das funktioniert nicht. Jetzt sind wir in einer anderen Spektroskopie, elektronische Anregung. Jetzt sprechen wir davon, dass wir vom elektronischen Grundzustand in den elektronisch angeregten Zustand anregen und dabei kann sich auch der Schwingungszustand ändern. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Situationen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das ist aber ganz hübsch, dass man das an der Stelle nochmal sagen kann. In der Schwingungsspektroskopie gibt es eine Auswahlregel, Delta M gleich 1, also ich kann immer nur einen Schritt machen. Und in der elektronischen Spektroskopie werden diese Auswahlregeln ersetzt durch den Frank-Conton-Faktor, die uns eben sagen, wie wahrscheinlich sind jetzt diese ganzen verschiedenen Übergänge. Haben Sie noch mehr Fragen? Dann machen wir erstmal 5 Minuten Pause. Okay, dann zurück zur Spektroskopie. Wir hatten gerade besprochen, wie Absorption im UV-Wiss-Bereich funktioniert. Das sehen Sie in diesem abstrakten Bildchen hier nochmal. Sie sehen hier unten die schwarzen horizontalen Linien. Das sind die Schwingungszustände im elektronischen Grundzustand. Die schwarzen horizontalen Linien hier oben sind die Schwingungszustände im elektronisch angeregten Zustand. Für die Profis unter Ihnen, den elektronischen Grundzustand, das ist oft ein Singulet-Zustand. Singulet sagt den Gesamtspin 0. Und da es der Grundzustand ist, bezeichnet man den oft als S0 und den angeregten Singulet-Zustand dann als S1. Und dann haben wir die Übergänge, die starten alle im Schwingungsgrundzustand, Boltzmann-Verteilung, und gehen dann in die verschiedenen Schwingungszustände des elektronisch angeregten S1-Zustands. Und das ist dieses rote Absorptionsspektrum. Und jetzt möchte ich Ihnen an diesem Bildchen ein weiteres Phänomen erklären, nämlich das der Fluoreszenz. Wenn Sie dann hier oben die verschiedenen Schwingungszustände besetzt haben, gibt es einen Prozess, der stattfindet. Das ist Strahlungsdose-Relaxation. Dabei fallen dann die Moleküle von diesen angeregten Schwingungszuständen strahlungslos in den Schwingungsgrundzustand zurück. Das ist ein sehr schneller Prozess. Und dann sehen Sie, können weitere Emissionsprozesse starten, ausgehend vom Schwingungsgrundzustand. Und dann fällt Ihr Molekül wieder zurück in den elektronischen Grundzustand, und zwar dann wieder in diese verschiedenen Schwingungsniveaus. Und dabei gibt es die Energie in Form von Photonen ab, emittiert also Photonen. Und was in diesem Bildchen hier gezeigt ist, ist, wie die Absorptionsbanden zusammenhängen mit diesen Emissionsbanden. Entschuldigung, Sie wissen schon, wovon ich rede, ja? Club, Schwarzlicht, weißes Top leuchtet, ja? Also, okay. Das ist Fluoreszenz. Und wir vergleichen mal kurz die roten Pfeile mit den gelben Pfeilen. Welche Pfeile sind länger, die roten oder die gelben? Okay, das ist keine sehr abstrakte Frage. Die hätte ich auch meiner Tochter stellen können. Und meine Tochter hätte vermutlich geantwortet, ich finde, die roten sehen länger aus. Und da ist auch kein Trick dabei, ja, die roten Pfeile sind länger. Das heißt, der Übergang von zum Beispiel Schwingungsgrundzustand nach hier oben ist eine große Energiedifferenz, deswegen brauche ich Photonen mit einer hohen Frequenz. Deswegen ist dieser Übergang dieser Peak hier. Okay? Und ein ganz kurzer Pfeil wäre der Übergang von diesem Schwingungsgrundzustand zurück zu diesem angeregten Schwingungszustand. Das wäre der mit dem kleinsten Energieunterschied, das wäre der mit der niedrigsten Photonenfrequenz, das wäre dieser hier. Und jetzt gibt es zwei Pfeile, einen roten und einen gelben, die sind gleich lang. Können Sie die finden? Ja, das ist der rote, ich zeige Ihnen, wo der rote Pfeil ist. Der geht von 0 nach 0 und der gelbe Pfeil geht auch von 0 nach 0. Die sind gleich lang. Und deswegen gibt es einmal einen Absorptionspeak, hier 0, 0, der fällt mit dem Emissionspeak 0, 0 zusammen. Ansonsten sind alle Fluoreszenzbanden bei niedrigeren Frequenzen als die Absorptionsbanden. Und jetzt verstehen Sie auch den Schwarzlichteffekt im Club. Sie regen an mit einem Licht im UV-Bereich, zum Beispiel hier. Das können Sie nicht sehen, aber das kann absorbiert werden. Zack, zack. Strahlungslose Relaxation hier. Und dann gibt es Fluoreszenz und die ist verschoben in der Wellenlänge, jetzt im sichtbaren Bereich. Und deswegen gibt es dann diese schönen Leuchteffekte. Okay. Warum ist Fluoreszenz so wichtig im Bereich der Life Science? Weil Sie damit Einzelmolekülmikroskopie machen können. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Das ist eine Lieblingsdarstellung von meinen Kollegen aus der Biologie. Man sieht Filme, in denen man darstellen kann, wie zum Beispiel irgendein Molekül durch die Zelle transportiert wird. Das haben Sie sicher schon mal gesehen. Und die Frage ist ja, wie kann ich in einem Mikroskop ein einzelnes Molekül sehen? Die optische Auflösung reicht bei weitem nicht. Und der Trick ist Fluoreszenz. Ich bringe an ganz, ganz wenige, sagen wir mal im Extremfall, an einem einzigen Molekül in der Zelle einen Fluoreszenzmarker an. Also ein zweites Molekül, was fluoresziert. Dann rege ich mit sehr, sehr viel Licht im Absorptionsbereich an und dann detektiere ich im fluoreszierenden Bereich hier. Das Schöne ist, dass ich vor meiner Detektion einen Filter setzen kann, der mir das ganze Anregungslicht rausfiltert. Also ich zitiere an dieser Stelle immer wieder gerne meinen Kollegen Dominik Wöll von der RWTH Aachen, der sagt, wenn man ein Glühwürmchen in einem Fußballstadion sucht, dann sollte man das Flutlicht ausschalten, weil sie dann sehr gut das Glühwürmchen sehen können. Und genau das macht man hier bei diesem Experiment. Ich rege mit Licht in dem roten Bereich an und vor meinem Detektor, vor meinem Mikroskop, setze ich einen Filter, der dieses Anregungslicht rausfiltert. Dann stört mich das nicht und ich sehe dann nur noch das Fluoreszenzlicht, was von meinem einzelnen Molekül kommt, was fluoresziert. Und dann weiß ich, das ist das einzelne Molekül, was ich in der Zelle markiert habe und dann kann ich beobachten, wie sich das in der Zelle bewegt. Und deswegen kann ich dann unter Milliarden von anderen Molekülen dieses eine angucken. Und deswegen ist dieser Fluoreszenzprozess so wichtig. Dann würde ich Ihnen gerne dieses Bildchen noch zeigen. Das ist jetzt noch ein bisschen erweitert. Sie sehen Teile dieses Bildes. Kennen Sie schon, das ist der Singulett-Grundzustand, das ist der angeregte Singulett-Zustand. Ich habe hier Absorptionsprozesse, ich habe hier Fluoreszenzprozesse. Diesen linken Teil kennen Sie schon. Das ganze Diagramm heißt Jablonski-Diagramm und hat auch noch eine weitere Überraschung für uns parat, nämlich den Effekt hier, der sich Inter-System-Crossing nennt. Inter-System-Crossing führt in einen Zustand mit einer anderen Spin-Quantenzahl, nämlich kein Singulett-Zustand mehr, sondern ein Triplet-Zustand. Und dieser Übergang kann stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit dafür hängt von der sogenannten Quantenausbeute ab. Und dann haben wir diesen Triplet-Zustand. Und Sie sehen, dann können auch Übergänge von diesem Triplet-Zustand in den S0-Zustand stattfinden. Dabei muss sich aber die Spin-Quantenzahl ändern. Das ist ein verbotener Übergang. Deswegen ist dieser Übergang hier sehr, sehr viel unwahrscheinlicher. Mit anderen Worten, wenn Sie das Inter-System-Crossing in den Triplet-Zustand haben, dann wird die Lebensdauer der Zustände hier im Triplet-Zustand sehr lange sein und nur sehr wenige Moleküle pro Sekunde werden dann in den S0-Zustand zurückfallen. Diesen Prozess nennt man Phosphoreszenz. Haben Sie eine Ahnung über die Zeitskala von Phosphoreszenz? An der Stelle frage ich immer gerne nach, ob Sie auch diese schönen phosphoreszierenden Sterne über Ihr Bett geklebt haben. Sie wissen zumindest, was ich meine. Sie würden es wahrscheinlich jetzt nicht zugeben. Also, wie lange phosphoreszieren die? Femtosekunden oder Jahre oder? Also, bis Mitternacht reicht es auf jeden Fall, würde ich denken, ne? Und daran sehen Sie, also der Phosphoreszenzprozess findet in dem Fall irgendwie auf einer Minuten- oder Stundenskala statt. Und das liegt daran, dass eben dieser Prozess hier langsam ist. Gut, ich glaube, das wäre es, was ich zur elektronischen Spektroskopie sagen wollte. Würden Sie dazu noch Fragen loswerden wollen? Also ich kann nochmal sagen, dass sich bei uns im Haus mit elektronischer Spektroskopie die Arbeitsgruppe ZUMBUSCH beschäftigt. Die machen auch viel so Einzelmolekülmikroskopie. Falls Sie das interessiert, können Sie da sicher mal irgendein Mitarbeiterpraktikum im Master machen. Ich habe an irgendeiner Stelle, als Sie so lange Gesichter gemacht haben, weil wir über so viele abstrakte Dinge gesprochen haben, das Kapitel Fourier-Transformation ausgegliedert. Jetzt brauchen wir es unbedingt, bevor wir zur Magnetresonanzspektroskopie kommen. Deswegen würde ich jetzt gerne abweichen vom Inhaltsverzeichnis einen Einschub zu Fourier-Transformation machen. Fourier-Transformation ist so unglaublich wichtig, dass Sie nicht mal erahnen können, wie wichtig. Die wird Sie in Ihrem Studium immer wieder und wieder und wieder einholen. Und wenn Sie dann irgendwann mal vielleicht promovieren, dann kommt ganz kurz vor Schluss, zack, die Fourier-Transformation wieder dazwischen. Der Grund ist, dass Sie mit der Fourier-Transformation etwas ganz allgemeingültiges, Wichtiges machen können. Sie können nämlich ein Signal, ein zeitabhängiges Signal in den Frequenzraum transformieren. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Vielleicht wird es am deutlichsten, wenn Sie sich überlegen, wenn Sie Musik hören über einen Kopfhörer, dann ist die Musik ein Zeitsignal. Also Sie sehen im Prinzip eine Auslenkung der Kopfhörermembran in Abhängigkeit von der Zeit. Also was ich bei Kammerton A schwingt halt diese Kopfhörermembran mit, was sind es, 440 Hertz oder sowas. Bei anderen Tönen halt anders. Und wenn Sie jetzt dieses Zeitsignal der schwingenden Membran, was ja irgendwie bei spannender Musik ziemlich wild aussieht, in Frequenzen zerlegen wollen, dann nehmen Sie eine Fourier-Transformation. Und jetzt interessieren wir uns weniger für irgendwelche akustischen Analysen, aber Sie haben ganz oft in der Spektroskopie zeitabhängige Signale, die Sie in den Frequenzraum transformieren wollen. Dafür ist es wichtig. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Röntgenkristallstrukturanalyse, bei der Sie mit Röntgenstrahlen auf einen Kristall mit Molekülen schießen und sich dann die Reflexe angucken. Wenn Sie das Reflexmuster Fourier transformieren, kriegen Sie die Molekülgestalt. Anderes Beispiel wäre noch, wenn Sie sich überlegen, wie sieht denn das Beugungsmuster eines Doppelspalts aus? Dann können Sie einfach den Doppelspalt Fourier transformieren und bekommen das Beugungsmuster. Wenn Sie wissen wollen, Sie kennen die Wellenfunktion eines Teilchens und Sie wollen wissen, welche Impulse in diesem Teilchen stecken, machen Sie eine Fourier-Transformation und so weiter und so weiter. Ah, ich habe noch ein Beispiel aufgeschrieben, MP3-Komprimierung. Sie haben ein Musikstück, machen von diesem Zeitsignal eine Fourier-Transformation in den Frequenzraum, sehen dann, welche Frequenzen stattfinden und schneiden dann all die Frequenzen weg, die Sie eh nicht hören können, also sehr tiefe und sehr hohe, und machen dann wieder eine Rücktransformation per Fourier-Transformation in den Zeitraum und haben dann einfach, das wissen Sie, enorm Speicherplatz gespart, weil Sie alle Frequenzen rausgeschmissen haben, die Sie eh nicht hören. Okay, dieser kurze Vorspann galt Ihrer Motivation, dass Sie erkennen, dass Sie Fourier-Transformation an ganz, ganz vielen Stellen brauchen. Und jetzt würde ich dazu ein bisschen was aufschreiben. Bei der Fourier-Transformation können Sie ein Zeitsignal f von t hin transformieren und die Fourier-Transformation geht auch zurück, also Sie können das hin und her transformieren, zu etwas, was wir ein Spektrum nennen, also ein Signal im Frequenzraum, was ich f Schlange von Omega nennen möchte. Sie sehen, ich habe hier eine Dreifachsicherung eingebaut, dass Sie f von t und f Schlange von Omega nicht verwechseln. Einmal steht hier t und da Omega. Damit sollte klar sein, dass das Signal im Zeitraum und das im Frequenzraum ist. Außerdem verwende ich hier ein kleines f und hier ein großes f. Und falls Sie es immer noch nicht auseinanderhalten können, gibt es hier noch eine Schlange dazu. Damit ist sichergestellt, dass wir zwischen diesen beiden Darstellungen sicher hin und her wechseln können. Die Fourier-Transformation sagt jetzt, dass Sie das Signal f Schlange von Omega ausrechnen können, wenn Sie das Signal im Zeitraum haben. Und zwar über die Beziehung 1 durch Wurzel 2pi, Integral von minus unendlich bis plus unendlich, f von t mal e hoch minus I Omega t dt. Das sieht komplizierter aus, als es vielleicht ist. Nehmen wir an, wir haben auf einer Zeitachse f von t aufgetragen. Das sieht irgendwie so aus. Und wollen jetzt wissen, wie das Signal im Frequenzraum aussieht, also f Schlange von Omega. Dann können Sie jetzt für einen bestimmten Omega-Wert, zum Beispiel Omega gleich 1, können Sie f Schlange von Omega gleich 1 ausrechnen. Nämlich, indem Sie das Integral bilden über bla bla bla, f von t mal e hoch minus i, Omega ist 1, mal t und dann über t integrieren. Dann kriegen Sie, wenn Sie das Integral gelöst haben, genau den Wert für Omega gleich 1 raus. Jetzt interessieren Sie sich für den Wert für Omega gleich 2. Sie müssen wieder ein Integral lösen und kriegen einen anderen Wert raus. Und daraus ergibt sich dann nachher irgendwie das Signal im Frequenzraum. Machen wir es so. Okay. Jetzt hatte ich gerade gesagt, dass die Fourier-Transformation auch zurückfunktioniert. Das heißt, wenn Sie das Signal im Frequenzraum kennen, dann können Sie sich das Signal im Zeitraum ausrechnen. Das würde man schreiben als f von t ist 1 durch Wurzel 2pi Integral von minus unendlich bis plus unendlich f Schlange von Omega mal e hoch i Omega t d Omega. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein Zeitsignal. Das ist ein Kosinus. Ich kann es da drunter auch nochmal schreiben. F von t ist Kosinus Omega 0 t. Und jetzt möchte ich gerne eine Fourier-Transformation davon machen in den Frequenzraum. Sie können das Ergebnis jetzt sozusagen direkt raten, wenn Sie verstanden haben, dass die Fourier-Transformation eine Frequenzanalyse ist. Welche Frequenzen kommen in diesem Zeitsignal vor? Also, ich habe es vielleicht noch nicht so ganz deutlich gemalt. Das soll ein unendlich langer Kosinuszug sein. Naja, da kommt genau eine einzige Frequenz drin vor, nämlich Omega 0. Das ist eine einzige Schwingung, ein einziger Kosinus mit einer einzigen Frequenz. Und deswegen, wenn wir hier die 0 haben, finden wir im Frequenzraum genau einen Peak bei einer einzigen Frequenz, nämlich bei Omega 0. Für die Experten. Tatsächlich findet man hier auch nochmal den Peak bei minus Omega 0, weil Cosinus Omega 0 t das gleiche ist wie Cosinus von minus Omega 0 t, weil der Cosinus eine gerade Funktion ist und die Fourier-Transformation deswegen nicht unterscheiden kann, ob Omega 0 oder minus Omega 0. Können Sie bis hierhin was fragen? Die Frage war, ob es Absicht ist, dass hier ein Minus steht im Exponenten und hier nicht. Und die Antwort ist ja, das ist gewollt. Jetzt habe ich noch hier eine Liste mit einfachen Regeln für Fourier-Transformationen, mit der Sie Fourier-Transformationen ja, so ein bisschen im Kopf rechnen können. Wenn f von t real ist, dann ist im Allgemeinen f-Schlange von Omega komplex. Das ist nicht so überraschend, aber Sie müssen es sich nochmal deutlich machen. Wenn Sie eine reale Funktion f von t haben, dann multiplizieren Sie die hier mit e hoch minus i Omega t einer komplexen Zahl. Das heißt, durch die Fourier-Transformation können Sie oft in die Situation kommen, dass f von t real ist, aber f Schlange von Omega komplex. Das kann passieren. Wenn allerdings f von t gerade ist, also gerade Funktion heißt, dass f von t gleich f von minus t ist, dann ist f Schlange von Omega real. Jetzt sehen Sie, warum ich in meinem ersten Beispiel hier den Kosinus gewählt habe. Der Kosinus hat die sehr angenehme Eigenschaft, dass er eine gerade Funktion ist. Und deswegen ist die Fourier-Transformierte der geraden Funktion Kosinus rein real. Deswegen brauchte ich hier keine komplexe Skizze zu machen. Ist aber f von t ungerade, dann ist f Schlange von Omega rein imaginär. Noch ein paar wichtige Beispiele. Wenn f von t eine Gauss-Kurve ist, dann ist f Schlange von Omega auch eine Gauss-Kurve. Wenn f von t ein exponentieller Abfall ist, dann ist f Schlange von Omega eine Lorentzlinie. Lorentzlinien sind Ihnen wahrscheinlich noch nicht begegnet. Das sieht so aus, sieht so ähnlich aus wie eine Gauss-Kurve, hat nur ein bisschen andere Füßchen. Wenn f von t schmal ist, dann ist f Schlange von Omega breit. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Und die Fourier-Transformation ist reziprok. Damit meine ich, zum Beispiel, wenn Sie eine Lorentzlinie Fourier transformieren, dann kommt ein exponentieller Zerfall raus. Also es funktioniert auch umgekehrt. Oder wenn Ihre Funktion f von t rein imaginär ist, dann ist f Schlange von Omega ungerade und so weiter. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ich wollte Ihnen für dieses Schmal und Breit noch ein Beispiel geben. Wenn Ihr Zeitsignal f von t ein exponentieller Zerfall ist, Dann ist die Fourier-transformierte F-Schlange von Omega eine Lorentzlinie. Und wenn ihr exponentieller Zerfall zum Beispiel so aussieht, also breiter ist, dann ist die Fourier-transformierte immer noch eine Lorentzlinie, weil es immer noch ein exponentieller Zerfall sein soll, aber die Lorentzlinie ist jetzt schmaler. Und vielleicht noch ein paar wenige Regeln, ich glaube noch zwei. Wenn Sie f von t plus g von t Fourier transformieren wollen, dann ist das f Schlange von Omega plus g Schlange von Omega. Also sprich, Sie können f von t Fourier transformieren und g von t Fourier transformieren und dann die Fourier transformierten addieren. Tja, und die andere wichtige Regel bezieht sich auf Faltung. Aber da reichen mir jetzt verbleibende 4 Minuten nicht, um Ihnen das zu erzählen. Deswegen würde ich nochmal auf Ihre Fragen bauen wollen. Können Sie momentan was loswerden dazu? Also ich gebe zu, das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Ja, wir haben auf dem Übungsblatt, was am Freitag rauskommt, haben wir ein paar Aufgaben zur Fourier-Transformation, wo Sie das einfach mal anwenden können, dass Sie da ein bisschen sicherer werden. In der Realität ist es natürlich so, dass Sie die Fourier-Transformation praktisch immer mit einem Computerprogramm machen. Aber wir würden gerne, dass Sie so ein bisschen Gespür dafür bekommen, was bei Fourier-Transformation passiert. Deswegen kommen viele solche qualitativen Geschichten dran. Okay. Ich glaube, dann können wir an dieser Stelle PC1 für Life Science für heute beschließen. Wir sehen uns wieder am Freitag, dann um 10. Bis dahin, eine gute Zeit.